aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
Frohe Ostern und jetzt wird's erstmal laut. Bauernproteste laufen immer noch. In Deutschland beobachten wir zwar eine Phase der Ruhe, Bauernvertreter und Politik verhandeln. Aber in Brüssel dagegen geht es deutlich wilder zu. Brennende Heuballen, Straßenblockaden mit Traktoren, Zusammenstöße mit der Polizei. Die setzt Wasserwerfer und Tränengas ein. Der Frust sitzt bei vielen Bauern weiterhin tief. Europa legt in der Agrarpolitik deshalb eine bemerkenswerte Kehrtwende hin. Umweltverbände stehen unter Schock. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir nach Spanien.
Bei Temperaturen über 38 Grad verbrennt die Blüte. Und ohne Blüten gibt es keine Oliven.
Der Klimawandel sorgt dort für eine Olivenölkrise. Und wir erklären, warum Brot zurzeit ziemlich teuer ist. Ich bin Tobias Betz aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Weniger Pflichten, mehr Spielraum. Die EU-Agrarminister haben bei einem Treffen in Brüssel Erleichterungen für Landwirte beschlossen. Die Bauernverbände heben den Daumen, Umweltverbände sind außer sich. Und trotz Brüssels Charmoffensive Richtung Bauern, vor Ort wurde wieder protestiert mit brennenden Reifen und brennenden Heuballen. Jakob Meyer aus Brüssel.
Sie sind wieder da. Zum dritten Mal seit Beginn des Jahres blockieren hunderte Traktoren das Brüsseler Europaviertel. Landwirte, vor allem aus Belgien, haben Heuballen aufgetürmt und Reifen angezündet. Der Protest zeigt Wirkung. Die EU-Staaten haben beschlossen, Umweltauflagen zu lockern. Frankreichs Minister Marc Fesneau betont,
das
ist kein Zugeständnis an die Landwirte, es ist ein Echo, eine Antwort auf das, was richtig ist in ihren Äußerungen, was grundlegende Probleme in der gemeinsamen Agrarpolitik angeht. Und deshalb denke ich, dass das nur eine vernünftige Maßnahme ist. Die EU lockert zum Beispiel die Regeln für Brachflächen und Fruchtfolgen, die sicherstellen sollen, dass landwirtschaftliche Nutzung die Böden nicht zu sehr auslaugt. Die Mitgliedstaaten bekommen mehr Spielraum, um zu entscheiden, welche Böden in welcher Jahreszeit geschützt werden sollen. Landwirte bleiben auch künftig von der Pflicht befreit, einen Teil ihrer Ackerflächen zugunsten des Artenschutzes stillzulegen. Betriebe mit einer Fläche von weniger als 10 Hektar müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafmaßnahmen rechnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass dadurch der Verwaltungsaufwand deutlich zurückgeht, ohne dass die Umweltziele darunter leiden. Wir haben unseren Landwirten zugehört und rasch gehandelt, sagt David Clarin-Wall, der zuständige Minister Belgiens, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Beispielsweise werden wir die Maßnahmen zur Winterabdeckung flexibler gestalten oder für mehr Flexibilität bei den Fruchtfolgen sorgen. Ein zweites Paket sieht vor, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten, um schnell auf fallende Preise reagieren zu können. Es handelt sich um ein Bündel zahlreicher Maßnahmen, die sich alle auf die Preise auf den Märkten auswirken, um das Einkommen der Landwirte gezielt zu steigern. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verlangt, bürokratischen Ballast abzuwerfen, aber mit Augenmaß.
Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, wenn er über Bürokratieabbau spricht, eigentlich damit meint, den Wegfall von Umweltauflagen, den Wegfall von Artenschutz. Darum kann es uns nicht gehen, sondern worum es geht ist, dort, wo Bürokratie zu mehr Belastung führt, zu unnötiger Belastung führt, dort muss die Bürokratie abgeschafft werden.
In mehreren europäischen Staaten protestieren Landwirte und ihre Verbände gegen sinkende Preise, neue Umweltauflagen und Agrarimporte aus der Ukraine. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, auf Einfuhren einiger ukrainischer Agrarerzeugnisse ab einer bestimmten Menge wieder Zölle einzuführen, etwa auf Eier, Geflügel und Zucker. Das trägt die Bundesregierung mit. Frankreich und Polen gehen die geplanten Einschränkungen aber nicht weit genug. Der französische Minister Fesneau erklärt, man muss die Ukraine militärisch und wirtschaftlich unterstützen, aber es darf nicht zu einem Ungleichgewicht auf den Märkten kommen. Wenn wir die Unterstützung der öffentlichen Meinung verlieren und unsere europäische Landwirtschaft, dann bringt das weder der Ukraine noch Europa etwas. Wir sind für eine ausgewogene Position. Die Verhandlungen darüber laufen noch. Die Erleichterungen für die Landwirte sollen im Eilverfahren beschlossen und Ende April im EU-Parlament abgesegnet werden.
Die Nahrungsmittelinflation macht auch vom spanischen Heiligtum Olivenöl nicht Halt. Die Preise sind zuletzt stark gestiegen, auch wegen des Klimawandels. Verbraucher steigen auf anderes Öl um. Milena Pieper aus Madrid.
Langsam fährt der Traktor über das Feld bei Córdoba in Andalusien. Reihe für Reihe werden die kleinen grünen Pflänzchen in die Erde gesetzt. Das wird mal ein Olivenhain. Pedro Cañete, der auf dem Traktor sitzt, bestellt zusammen mit seiner Frau Pilar und ihrem Team die Felder von Olivenbauern. Wegen der Dürre hatten die zuletzt schlechte, teils auch gar keine Ernte. Die Bäume, die sie neu anpflanzen, sollen das ändern, sagt Pedro.
Wir hatten jetzt fast 4 Jahre lang ununterbrochen Trockenheit. Deshalb pflanzen wir diese spezielle Sorte an. Sie ist einigermaßen resistent gegen Trockenheit, kommt also mit Wassermangel klar. Das ist das Charakteristische.
Lecciana heißt diese Investition in die Zukunft. Die süditalienische Olivensorte soll die Ernte verbessern. Bis dahin braucht es aber noch Geduld, denn bis die ersten Oliven sprießen werden, dauert es 3 ganze Jahre. Pilar hofft trotzdem, dass es auch in diesem Jahr schon etwas aufwärts geht. Die Bäume hätten frische Triebe, aber ihr Schicksal entscheide sich erst Ende April.
Die Olivenblüte verträgt keine Hitze. Bei Temperaturen über 38 Grad verbrennt die Blüte. Und ohne Blüten gibt es keine Oliven.
Genau das ist den Bauern in Andalusien letztes Jahr passiert. Die erste Hitzewelle kam da schon Anfang April. Die Ernte ein paar Monate später war so schlecht, dass auch ein Preiseinstieg beim Verkauf einigen Bauern nicht mehr geholfen hat, sagt Pedro.
Das Problem ist, dass es viele Landwirte gibt, die überhaupt keine Ernte haben. Weder große noch kleine. Selbst wenn das Öl teuer ist, bringt ihnen das nichts, weil sie keine Oliven haben.
Das wiederum hat Einfluss auf den gesamten Olivenmarkt. Aus Spanien kommt nämlich die Hälfte der weltweiten Olivenölproduktion, der Großteil davon aus Andalusien. Die schlechte Ernte lässt deshalb den Preis weltweit steigen. Und die teuren Oliven werden attraktiv für Räuber. Die spanische Polizei Guardia Civil hat in der letzten Erntesaison mehrere spektakuläre Diebstähle aufgeklärt. Immer wieder mussten die Polizisten zur Spurensuche in teils verwüstete Olivenhaine. Einer der Polizisten ist José Antonio Hidalgo Jiménez von der Guardia Civil in Córdoba.
Von November bis März sind fast alle Truppen unseres Kommandos in erhöhter Alarmbereitschaft. Wir bekommen dann sogar Unterstützung von außen, per Flugzeug, Hubschrauber, Drohnen und auch von der berittenen Polizei.
Belén und Juan Manuel Luque hoffen, dass ihre Mühle vom Olivenklau verschont bleibt. Sie produzieren ökologisches Olivenöl, zuletzt aber nur halb so viel wie normalerweise. Der hohe Preis gleiche auch bei ihnen den Verlust nicht voll aus. Sie müssten für die Zukunft investieren, um sich an die Dürre anzupassen.
Man bräuchte gute Wasserspeicher, aber auch neue Bewässerungssysteme, die ohne Wasserverlust besseren Nutzen für die Ernte bringen. Wir können da noch einiges verbessern.
Wasser brauchen auch Pedros junge Pflänzchen. Er hofft, dass sie trotz des Klimawandels gute Erträge bringen und dass die neue Olivensorte robuster gegen Hitze und Trockenheit ist.
Auch der deutsche Wetterdienst reagiert auf das immer extremer werdende Klima. Nun hat er ein Frühwarnsystem für Bodenfeuchte vorgestellt und das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Denn Wettervorhersagen sind auch für Energieerzeuger wichtig. Janina Schreiber.
2023 war das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Dass viele Menschen das anders wahrgenommen haben, liegt wohl auch am vielen Regen, den es neben den Hitzetagen gab. Und daran, dass wir 2023 mit seinen Vorjahren vergleichen. Andreas Becker, Leiter der Abteilung Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst, erklärt.
Nachdem das Jahr 2022 in Deutschland vor allem durch verbreitet starke Trockenheit, fulminante Hitzewellen und Rekorde bei Temperatur und Sonnenschein geprägt war, verzeichnen wir im Jahr 2023 gleich den nächsten Allzeitrekord. Nicht durch besonders viele Hitzewellen, sondern der Rekord vor allem durch einen extrem milden Winter und einen überdurchschnittlich warmen Herbst mit einem Rekord-September getragen wurde.
Besonders in den Wintermonaten zum Jahresende hin habe es viel geregnet. Die Böden seien dadurch schon gesättigt gewesen, was schließlich zum sogenannten Weihnachtshochwasser geführt hatte, bei dem weite Teile Norddeutschlands überflutet wurden. Damit Katastrophenschutz sowie Land- und Forstwirtschaft Extremwetter wie solche Überschwemmungen künftig früher vorhersehen können, hat der Deutsche Wetterdienst seine Bodenfeuchtevorhersage erweitert. Tobias Fuchs, Vorstand des DWD, erklärt die Idee der Karten, die im Web frei zugänglich sind.
Es ist ein großer Unterschied, ob der Boden bei Starkregen durchschnittlich feucht ist und noch Regen aufsaugen kann oder ob er bereits so durchnässt ist, dass der Niederschlag komplett oberflächlich abfließt. Ein Frühwarnsystem Bodenfeuchte ist deshalb für den Katastrophen Schutz wichtig zur Vorbereitung von Schutzmaßnahmen vor Überschwemmungen.
Denn Regen lasse sich häufig nur sehr kurzfristig vorhersagen. Der Wasserhaushalt im Boden bis zu 60 cm Tiefe dagegen ändere sich langsamer und kann deshalb besser vorhergesagt werden, so Fuchs. Bei all der natürlichen Schwankung der Wettermessung sei klar, so Andreas Becker.
Der Klimawandel geht also immer noch ungebremst weiter. Wir sollten daher sowohl den Klimaschutz beharrlich ausbauen, als auch durch Prävention und Klimaanpassung uns befähigen, Schäden durch potenziell immer stärkere Wetterextreme einzudämmen.
Einen relevanten Beitrag dazu leistet hierzulande bereits die Erzeugung von erneuerbarem Strom aus Wind und Sonne. So verdeutlicht Vizepräsidentin Renate Hagedorn, 2023 sei mit seinen Sonnenstunden und der hohen Windgeschwindigkeit ein meteorologisch gutes Jahr für die erneuerbare Energiegewinnung gewesen. Dabei können sich Wind und Sonne naturgemäß gegenseitig ergänzen. Hagedorn:
Weniger Sonne im Winter wird durch stärkere Windverhältnisse ausgeglichen und umgekehrt. Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien wird dadurch stabilisiert.
2021 wurde in der EU beschlossen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% zu senken und bis 2050 treibhausgasneutral zu werden. Um das zu erreichen, wird der CO2-Ausstoß begrenzt und reduziert. Unternehmen, die zu viel ausstoßen, müssen Emissionsberechtigungen in Form von Zertifikaten kaufen. Die sind jetzt allerdings zu billig geworden. Kritiker befürchten, CO2-Einsparungen lohnen sich jetzt nicht mehr und fordern eine Preisregulierung. Wie der Emissionshandel funktioniert und welche Auswirkungen er auf den Klimawandel haben kann, erklärt Schantuschinski.
Michael Pahle ist Wirtschaftswissenschaftler. Er leitet beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK, die Abteilung Klima- und Energiepolitik. Der Emissionshandel, das ist sein Leib- und Magenthema. Seit Jahren redet er sich den Mund fusselig, erklärt mit Engelsgeduld, was es mit dem Instrument Emissionshandel und mit CO2-Zertifikaten auf sich hat und welche Auswirkungen all das auf den Klimawandel hat. Trotzdem stellt er trocken fest:
Also jeder hat es schon mal gehört, keiner weiß, wie es funktioniert und keiner weiß, wie es bedeutet.
Die Idee beim Emissionshandel ist ganz simpel. CO2-Ausstoßen schadet dem Klima. Deshalb soll dieser Ausstoß in der EU in den kommenden Jahrzehnten erst reduziert und dann ganz gestoppt werden. Um das zu beschleunigen, wird die zulässige Ausstoßmenge von CO2 nach und nach reduziert. Wer mehr Kohlendioxid in die Luft pustet, der muss dafür zahlen, nämlich Berechtigungen kaufen, und zwar in Form von CO2-Zertifikaten.
Da steckt ein klares Fairness-Prinzip dahinter. Nämlich derjenige, der verschmutzt, muss für die sozialen, gesellschaftlichen Schäden die entstehenden Preis bezahlen.
Konkret betrifft das auf europäischer Ebene die Kraftwerksindustrie, etwa Kohle, aber auch andere energieintensive Industriebereiche wie die Stahl- oder Chemieindustrie, Raffinerien oder Aluminiumwerke. Ein Zertifikat erlaubt den Ausstoß von einer Tonne CO2. Bis zum Jahr 2039 sollen diese Zertifikate aufgebraucht sein und 2050 dann soll, so die Idee, Europa klimaneutral sein. Die Zertifikate sollen es für Unternehmen attraktiver machen, klimafreundliche Technologien einzusetzen, erklärt Michael Pahle.
Wenn nämlich zum Beispiel ein Zertifikat, sag ich mal, 100 Euro pro Tonne kostet, aber ich Emissionen für einen Preis von 80 Euro pro Tonne reduzieren kann, dann reduziere ich lieber die Emissionen, weil mich das billiger kommt, als ein Zertifikat zu kaufen. Das ist der ökonomische Mechanismus.
Soweit die Theorie. Denn in der Praxis sind die Zertifikate aktuell mangels Nachfrage so billig wie nie. Sie kosten nur gut 50 Euro. Es lohnt sich also aktuell nicht besonders für die Industrie, CO2 zu sparen. Experten wie Michael Pahle fordern deshalb, den Preis der Zertifikate zu regulieren. Die zweite Ebene des Emissionshandels spielt in Deutschland, also auf nationaler Ebene. Seit 2021 müssen etwa Gas-, Kohle- oder Minerallieferanten zahlen, und zwar für CO2-Emissionen, die durch die spätere Verbrennung entstehen. Dieses System wird zwar auch Emissionshandel genannt, aber
es funktioniert eigentlich praktisch wie eine Steuer. Denn man kann Zertifikate zum festen Preis kaufen und Unternehmen können bis ins nächste Jahr hinein nachkaufen.
Beide Systeme sind nicht zu verwechseln mit der CO2-Kompensation. Das kennt manch einer sicher vom Fliegen. Wer das umweltschädliche Reisen ausgleichen will, der kann klimafördernde Projekte unterstützen. Ähnlich machen das auch viele kommunale Versorgungsunternehmen, etwa die Stadtwerke Augsburg. Sie wandeln auf diese Weise ihren eingekauften Strom in grünen Strom, also Ökostrom, um, erklärt Ulrich Längle. Er ist bei den Augsburger Stadtwerken für den Energieeinkauf zuständig. Dort erwirbt er Zertifikate zur Förderung klimafreundlicher Projekte.
Also wir versuchen tatsächlich also regional zu bleiben, weil wir nichts davon halten, Zertifikate in irgendwelchen Drittländern sozusagen zu finanzieren. A, es soll aus erneuerbaren Energien stammen, das ist ein Kriterium, und es sollte eine gewisse Regionalität vorhanden sein.
Hier ist allerdings die Qualität der Kompensation schwieriger nachzuweisen, sagt Michael Pahle vom PIC.
Also es gibt eine ganze Reihe von Zertifikatmärkten, aber unklar ist, ob das auch wirklich richtig gemessen wird und ob das zusätzlich ist. Man hat in der Vergangenheit schon viele Fälle gehabt, wo man eben Zertifikate für solche Projekte ausgestellt hat, die aber ohnehin gebaut worden wären. Und das ist genau das Problem. Und der Unterschied ist eben, dass diese Zertifikate in der Regel von privaten Agenturen und Dienstleistern zertifiziert werden.
Weshalb sich die Stadtwerke Augsburg dazu entschieden haben, nur Zertifikate zu erwerben, die vom TÜV geprüft wurden. Insgesamt ist Michael Pahle ein Fan des Emissionshandels.
Ja, also ich bin absolut davon überzeugt, dass es ein gutes Instrument ist und dass es das im gesamten Werkzeugkasten der Klimapolitik das mit Abstand wichtigste ist.
Deshalb wird er das Prinzip auch immer wieder erklären, wenn nötig, mit Engels Geduld.
Klar. An Ostern haben Eier Hochkonjunktur. Egal ob aus Schokolade in Form von Kerzen oder als gefärbte Hühnereier. Knapp 240 Eier verzehrt jeder von uns im Jahr und fast 50 Millionen Legehennen in Deutschland legen diese Eier. Doch woher kommen die Hennen? Und was hat sich seit dem Verbot, männliche Küken zu töten, verändert in Deutschland? Jutta Schilcher berichtet.
Familie Schopf aus Felden in Niederbayern ist auf die ersten Lebenstage von Hennen und Hähnen spezialisiert, betreibt die letzte familiengeführte Brüterei in Bayern, sonst gibt es im Freistaat nur noch die große Brüterei Süd von Wiesenhof. Obwohl frisch geschlüpfte Küken hier eigentlich etwas Alltägliches sind, ist Landwirt Christoph Schopf immer noch fasziniert, wenn es wieder einmal so weit ist.
Seit Kindheitstagen eigentlich war das immer der große Drama oder immer das große Highlight, wenn Schlupfdog war. Und es ist natürlich jetzt im Nachhinein auch irgendwo das Resultat seiner eigenen Arbeit.
Im Betrieb der Schopfs schlüpfen nur noch Masthähnchen, die schnell Fleisch ansetzen. Sie gehen für knapp einen Euro an Landwirte und Hobbytierhalter in ganz Süddeutschland. Küken von Legehennen gibt es keine mehr auf dem Betrieb. Die kaufen die Schopfs inzwischen in Österreich und Ungarn und ziehen sie dann auf. Dabei hatten sie früher gute Abnehmer für die Brüder der Legehennen, die gleich nach dem Schlüpfen getötet wurden, berichtet Christophs Vater Paul Schopf.
So Raubvögelzüchter haben die geholt bei uns. Die haben alle weggekommen. Da haben wir nicht einmal einfrieren müssen. Die haben die frisch geholt direkt. Dann ist das Gesetz gekommen. Nur in Deutschland, zu streng.
Tatsächlich gibt es das Verbot, männliche Eintagsküken zu töten, nur in Deutschland. In Österreich dürfen sie zum Beispiel nach wie vor getötet werden, wenn sie als Futterküken genutzt werden. Die meisten europäischen Länder haben gar keine Einschränkungen, bedauert Wolfgang Schleicher, Geschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft.
Was unsere Kernforderung ist, ist eine europäische Regelung. Es muss für alle halt das gleiche Recht gelten, sonst habe ich die Wettbewerbsverzerrung.
Seit das Kükentöten in Deutschland verboten ist, mussten Brütereien zusperren. Von ehemals 22 Brütereien im Verband sind nur noch 8 übrig, so Wolfgang Schleicher. 3/4 von ihnen bestimmen im Ei das Geschlecht und sortieren die Eier mit männlichen Tieren dann aus. Aber gerade kleinere Betriebe wie die Schopfs können sich die teure Technik nicht leisten und hören auf.
Ich weiß immer nicht, ob man sich bei so einem Gesetz nicht vorher ein bisschen mehr Gedanken macht, wie wirkt sich denn das auf die Struktur dann kleinerer, mittlerer Unternehmen aus. Das war Politik mit der Brechstange, die dazu geführt hat, dass Strukturen hier kaputt gegangen sind.
Seit das Kükentöten verboten ist, wird ein Teil der männlichen Küken aufgezogen, häufig im Ausland, wo das günstiger ist. Für die Schopfs war das Bruderhahn-Modell aber keine Lösung, denn die Tiere setzen kaum Fleisch an und die Nachfrage ist gering, wie auch der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft bestätigt. Christoph Schopf und sein Vater Paul haben es ausprobiert und einen Bruderhahn 8 Wochen lang gemästet. Parallel dazu ein Masthähnchen. Der Unterschied ist offensichtlich.
Wenn du die Brust anschaust, ist eine spitze Brust. Das ist quasi wie ein Suppenhähne. Wenn man jetzt aber im Vergleich den Masthahn anschaut, der hat natürlich eine kugelrunde Brust. Und das ist eben das, was der Verbraucher will. Und nicht die Brust einer Suppenhähne.
Nach wie vor legen in Deutschland auch Hühner Eier, deren Brüder getötet wurden. Aus einem einfachen Grund, erklärt Wolfgang Schleicher vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft.
Ja, weil der Binnenmarkt erlaubt ja den Handel von Junghennen. Also ist das Töten der männlichen Tiere bei uns verboten, aber nicht der Handel mit Junghennen, die zum Beispiel in Italien produziert wurden oder in Frankreich oder in den Niederlanden, wo wir kein so ein Verbot haben.
Vor allem kleinere Direktvermarkter, die anders als im Lebensmitteleinzelhandel üblich ihre Eier nicht extra kennzeichnen als Eier ohne Küken töten, kaufen diese Legehennen aus dem Ausland, die in der Regel günstiger sind als einheimische. Als Verbraucher muss man dort also genau nachfragen, wenn man Wert legt auf Ostereier ohne Küken töten oder gleich im Supermarkt gekennzeichnete Eier kaufen.
Der Preis für das Grundnahrungsmittel Brot ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Gestiegen waren nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ja auch die Weizenpreise und die Energiepreise. Beides hat sich inzwischen preislich wieder entspannt. Doch für Brot bleibt der Preis hoch. Johanna Turo erklärt, woran das liegt.
Die Bäckerei Brückelmeier in München bekommt heute ihre Mehllieferung. Fast 10 Tonnen Mehl fallen in die großen silbernen Tanks im Keller der Bäckerei.
Der Hauptrohstoff ist definitiv das Mehl.
Die Preise für Brotgetreide werden an einer eigenen Börse gehandelt. Gewisse Preisschwankungen sind also normal. Kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine sind die Preise aber extrem gestiegen. Auf über 400 Euro pro Tonne im Mai 2022. In den vergangenen Monaten sind die Preise wieder deutlich gesunken. Auf zuletzt ca. 196 Euro pro Tonne. Wenn das Getreide bzw. das Mehl der wichtigste Rohstoff für den Bäcker ist, müssten dann nicht auch die Brotpreise wieder sinken?
Unsere Gesamtrohstoffkosten für den gesamten Betrieb betragen in etwa 20% vom Umsatz. Also es ist ein relativ kleiner Bruchteil, der direkt vom Mehl die Kosten erzeugt.
Dieser Wert deckt sich mit Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. Laut dem fallen etwa 18-25% der Kosten für eine Bäckerei auf Rohstoffe und Materialien. Der Mehlpreis hat also nur einen geringen Einfluss auf die Preise an der Bäckertheke. Laut Anke Köhler von der Berufsorganisation Die Freien Bäcker sind vor allem die Personalkosten entscheidend.
Der größte Kostenfaktor in einer handwerklich arbeitenden Bäckerei sind die Lohnkosten. Sie liegen bei ca. 40-50% des Umsatzes.
Außerdem beziehen kleine Handwerksbetriebe ihr Mehl häufig von regionalen Mühlen und zahlen deswegen teilweise mehr als industriell arbeitende Betriebe. Ein weiterer Kostenfaktor sind außerdem die stark gestiegenen Energiepreise. Die wirken sich teilweise erst jetzt aus.
Die Verträge sind nach und nach ausgelaufen und die Neuabschlüsse waren wesentlich teurer. Ich kann jetzt für uns als Betrieb sprechen, das ist in etwa das Dreifache an Kosten, wie es davor war. Und das legt sich natürlich auch auf das Produkt um.
Dazu kommt, nur weil die Getreidepreise sinken, folgen daraus nicht automatisch günstigere Mehlpreise. Die Mehllieferung, die der Bäcker Sebastian Brückelmeier heute bekommen hat, kommt von der Vogtmühle in Illertissen. 300-400 Tonnen Getreide werden hier pro Tag zu Mehl verarbeitet. Die Inhaberin der Mühle, Isabel Vogt, spürt zwar eine leichte Entlastung durch die gesunkenen Preise für Getreide, aber
nichtsdestotrotz sind wir natürlich hier auch mit einem gewissen Vorlauf verpflichtet. Wir haben hier auch eben im Vorfeld auch schon gewisse Tonnen eingekauft, natürlich an Getreide, die wir halt hier auch eben lagern und eben auch dann produzieren. Das heißt, wenn heute der Mehlpreis bzw. der Getreidepreis fällt, können wir nicht automatisch den Mehlpreis auch senken. Das geht einfach nicht. Das ist in gewisser Weise zeitverzögert in einem ein- bis zweimonatigen Zyklus.
Es kann also durchaus sein, dass der Mehlpreis für den Bäcker Sebastian Brückelmeier tatsächlich wieder etwas günstiger wird. Aktuell zahlt er für die Tonne Mehl 440 Euro. In der Spitze hat er aber auch schon mal 530 Euro pro Tonne gezahlt. Aber trotzdem sind Ausgaben wie Personal und Energie für die Bäckerei die größten Preistreiber.
Die Preissenkungen vom Weizen am Weltmarkt werden halt einfach aufgefressen durch andere Kosten. Personal, Energie, die weiterhin steigen. Und deshalb ist es den Bäckern absolut nicht möglich, irgendwie Preise nach unten zu korrigieren.
Dass die Preise in den Bäckereien sinken, ist also eher unwahrscheinlich. Selbst wenn die Getreidepreise am Weltmarkt weiter sinken sollten.
Das war's für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich wünsche einen schönen Ostersonntag.